Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Kein Ende in Sicht. Die evangelische Kirche hat wieder massenhaft Kirchenmitglieder verloren. 380.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die evangelische Kirche verlassen. Darunter viele junge Leute zwischen 20 und 35. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Redakteur des Online-Magazins Die Eule, Philipp Greifenstein. Anspannung und Lockerungsübungen. Gestern begann die 5. und vorerst die letzte Synodalversammlung. Über 10 Reformtexte will man bis Samstag beraten. Was hat der erste Tag gebracht? Und beten für Ukraine. Nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 entwickelte sich mehr und mehr auch in der Stadt Dnipro eine lebendige jüdische Kultur. Orthodoxe und liberale Juden beten heute für ihr Land und die es verteidigen in der sanierten alten Synagoge Goldene Rose. Experten sprachen im letzten Jahr von einer historischen Zäsur. Die beiden großen Kirchen verloren so viele Mitglieder, das kam einer Erosion gleich. In Deutschland sank erstmals der Anteil der Kirchenmitglieder auf unter 50%. Und auch in diesem Jahr ist der Abwärtstrend nicht aufzuhalten. Weiterhin kehren Gemeindemitglieder den beiden großen Kirchen den Rücken zu. Die Motive sind verschieden. Während die katholische Kirche ihre Mitglieder Entwicklung erst im Frühsommer bekannt geben will, hat die evangelische Kirche in Deutschland die Zahl ihrer Mitglieder veröffentlicht. Und so ganz nebenbei kam heraus, dass sie so viele Kirchenaustritte zu verzeichnen hat wie nie zuvor. 380.000. Darüber möchte ich jetzt mit Philipp Greifenstein sprechen. Er ist Redakteur und Geschäftsführer des Online-Magazins Die Eule. Seit 2017 berichtet das Magazin über Kirchen und Religionsgemeinschaften. Herr Greifenstein, 380.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die evangelische Kirche verlassen. Überrascht Sie das?
Ja, guten Morgen, Herr Aktoprak. Es überrascht mich ein wenig, denn 100.000 zusätzliche Menschen sind ja nicht wenig, die im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zusätzlich ausgetreten sind, also jetzt 380.000 statt 280.000. Das ist ein ordentlicher Sprung und übertrifft, so sich das fortsetzt, auch die Prognosen, die die evangelische Kirche selbst vorgenommen hat. Andererseits kommen in unserer Zeit der multiplen Krisen einfach sehr viele Gründe zusammen, warum Menschen die Kirchen verlassen.
Wie erklären Sie sich den weiteren Abwärtstrend?
Wir wissen durch einige Untersuchungen inzwischen, und das kann ich auch durch eigene Beobachtung nur bestätigen, dass junge Menschen bis 35 aus der Kirche austreten, weil die Kirche bei einer Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen zu schlecht abschneidet. Das ist also die Perspektive von eher bis ganz schön dolle distanzierten Kirchenmitgliedern. Und diese spezifisch deutsche Eigenheit der distanzierten Kirchenmitgliedschaft, die ist im Verschwinden begriffen. Ältere Menschen hingegen treten häufiger aufgrund konkreter Enttäuschung aus der Kirche aus. Und ganz generell habe ich so den Eindruck, dass viele Menschen jetzt am Ausgang der Corona-Pandemie und unter dem Eindruck stark gestiegener Lebenshaltungskosten tatsächlich Kassensturz machen. Was bringt mir eine Kirchenmitgliedschaft?
Was uns aufgefallen ist, die Daten wurden ja eher beiläufig veröffentlicht, sehr diskret. Hatten Sie auch das Gefühl?
Es ist ja keine gesellschaftliche Organisation verpflichtet, Negativschlagzeilen zu produzieren. Aber dem ausweichen zu wollen, indem man die Kirchenmitgliedschaftszahlen so nebenbei veröffentlicht, zeugt auch nicht von sonderlich kreativem Management.
Wie kann man die Äußerung zum Beispiel von der EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus einordnen? Sie sagt, die Ausstrahlungskraft einer Kirche hänge nicht allein von der Zahl der Mitglieder ab. Was heißt das am Ende? Klein, aber fein?
Ja, für die evangelische Kirche ist das im Gegensatz zur katholischen Kirche noch eine andere Frage, weil es jetzt noch nicht um den harten Kern der Hochverbundenen geht, also die Menschen, die in den Gemeinden auftauchen und in der Kirche sichtbar sind. Es geht also um eine Zukunftsfrage, denn die jungen Menschen, die ja die Mehrheit derer bilden, die die Kirche jetzt verlassen, die werden fehlen. Die werden Lücken hinterlassen, wenn nicht jetzt, sofort dann eben in einigen Jahren. Sie werden als Ehrenamtliche in den Gemeinden fehlen und auch bei vielen sozialen und gesellschaftlichen Initiativen vor Ort, die sich bisher auf die Mitwirkung der Kirchen stützen.
Also ehrenamtlich.
Statement. Ja, genau. Aber nicht nur für Gottesdienst und Kindergottesdienst, sondern in ganz vielen Initiativen vor Ort in den Städten und Gemeinden. Aber ich finde das Statement von Frau Kurschus trotzdem ein wenig voreilig. Vielleicht klingt das paradox, aber es ist eben auch so, dass jedes Jahr 20.000 Menschen in die evangelische Kirche eintreten. Und das sehen wir in der katholischen Kirche überhaupt nicht. Und auch die Taufzahlen haben sich in beiden Kirchen wieder auf dem Niveau vor Corona eingestellt. Also es ist ja was da. Wenn man das klug und nachhaltig und von der Basis her macht, dann kann da was gehen, glaube ich.
Stichwort junge Menschen. Evangelische Kirche gibt sich ja immer wieder als eine moderne Glaubensgemeinschaft. Sie ist offen für gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, gibt sich hip. Dennoch treten besonders, wie wir jetzt gehört haben, junge Menschen, also zwischen 20 und 35 aus. Wie ist das zu verstehen?
Ja, da ist die evangelische Kirche mit ihren ja immer noch 19 Millionen Mitgliedern einfach Teil unserer Gesellschaft. Es gibt ReligionssoziologInnen und AkteurInnen, die an der Individualisierungsthese festhalten. Und auf der anderen Seite finden wir Verfechter der Säkularisierungsthese. Und die meisten bedienen sich, wie ich auch, situativ gerne bei allen Theorien. Und ich denke, egal welcher Erklärung man nun eigentlich zuneigt, eine Konkretion ist, wenn Menschen heute auf die Kirche zukommen, dann suchen sie etwas mit Glaube, mit Gott. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft. Und in diesem Kompositum steckt eigentlich alles drin, was die Kirchen im Plural antizipieren müssen. Denn das ist gut biblisch und manchmal natürlich entgegen der eingefahrenen Systemlogiken der saturierten Großorganisationen.
Herr Greifenstein, was kann eigentlich die evangelische Kirche tun, um die weitere Abwärtsentwicklung zu bremsen?
Ich denke, auf einer praktischen Ebene geht es darum, ernsthaft Angebote nach vorne zu stellen und das heißt auch mit der Zielgruppe zu entwickeln für junge Erwachsene. Die Kirchen müssen antizipieren, dass Familiengründung heute, wenn sie denn stattfindet, später stattfindet. Ich denke, was die evangelische Kirche schon sehr gut macht, ist die Vielfalt von Lebensmodellen begleiten und segnen. Denn es kann ja keine Rede davon sein, die evangelische Kirche sei irgendwie zu woke. Erstens ist sie ja in ihren Strukturen gar nicht so linksgrün, wie man das von interessierter Seite gerne dargestellt haben möchte. Und zweitens heißt woke sein ja nichts anderes als sensibel für Verletzungen und Diskriminierung zu sein. Und ich erinnere mich da immer an ein Bild aus meiner Kinderbibel. Da wartet im Gleichnis der Vater sehnsüchtig und mit offenen Armen auf seinen zurückkehrenden Sohn. Und die Kirche kann ja gar nichts anderes machen, als genauso geduldig, ausdauernd und selbstlos schon jetzt ein bisschen Reich Gottes in der Welt zu versuchen.
Herr Greifenstein, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Wie erreichen Sie ja gerade in Frankfurt, wo Sie den synodalen Weg der katholischen Kirche beobachten? Kann die evangelische Kirche etwas von der katholischen lernen?
Tja, kann man Leidensbereitschaft lernen? Ja. Zumindest doch genau hinzuschauen, wo Menschen sich leidenschaftlich einsetzen und das stärken und nicht abwürgen. Anders als die Ratsvorsitzende Annette Kurschus sagte, sind es nach meinem Eindruck nämlich weniger die Austrittszahlen, die die Haupt- und Ehrenamtlichen bedrückend finden, sondern die zahlreichen Strukturdebatten und Veränderungen. Und die sind zugleich permanent und stressig und nicht mutig und nachhaltig genug. Und das merken die Menschen, die sich da engagieren. Das anders zu machen, das ist gleichwohl eine Aufgabe für beide großen Kirchen.
Die Mitgliederzahlen gehen auch in diesem Jahr in der evangelischen Kirche drastisch zurück. Wir sprachen darüber mit Philipp Greifenstein. Er ist Gründer und Redakteur des Online-Magazins Die Eule. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Seit gestern treffen sich Bischöfe und Laien der römisch-katholischen Kirche in Frankfurt, um über Reformen zu beraten. Es ist die letzte Etappe des synodalen Weges, so heißt das Format. Zahlreiche Dokumente stehen zur Abstimmung und es ist nicht klar, ob 2/3 der Bischöfe den Veränderungen zustimmen. Denn auf die Bischöfe kommt es an. Ohne sie geht gar nichts. Gestern gab es Erleichterung. Ein Text, der eine Lockerung des Zölibats vorschlägt, wurde angenommen. Mehr als eine Bitte um Prüfung ist es nicht. Denn ohne Rom, ohne den Papst geht erst recht nichts. Lothar Bauer-Ochse mit den Einzelheiten.
Am späten Nachmittag brandete erleichterter Jubel auf. Knapp 95% der Delegierten hatten da gerade ein Papier verabschiedet, das sich für vorsichtige Lockerungen einsetzt beim Zölibat. Damit wich auch ein Teil der Anspannung, die bis dahin über dem Treffen lag, weil bei vielen Reformfragen nicht klar ist, wie weit sie auch von den Bischöfen unterstützt werden. Dabei ist die Krise des Priesterberufes nicht nur in Deutschland mit Händen zu greifen. Etliche Delegierte machten deutlich, welche Belastung die Verpflichtung zum Zölibat für viele bedeutet.
Ich kenne zu viele Männer als Priester, die schwer unter diesem Zölibat zu leiden haben, die Liebe und Sexualität nur versteckt leben und jeden Tag unter Angst und Druck stehen. Oder die ihre ganze Berufung als Priester aufgeben mussten, weil sie sich zu ihrer Liebe bekannt haben.
Der in Frankfurt beschlossene Text fordert nun den Papst auf, die Verpflichtung zum Zölibat auf den Prüfstand zu stellen. Eine weitergehende Forderung, wonach der Papst direkt um die Aufhebung der Zölibatsverpflichtung gebeten werden sollte, fand keine Mehrheit der Delegierten. Zum Auftakt der Versammlung hatten zahlreiche Teilnehmer eine eher gemischte Bilanz des bisher Erreichten gezogen. Die Erfurter Theologieprofessorin Julia Knob zum Beispiel sieht zwar eine völlig neue Debattenkultur in der katholischen Kirche, aber
ein paar mühsame Schritte in die richtige Richtung, ja, die haben wir geschafft. Aber bisher kaum etwas, was wirklich wehtut und nichts außerhalb des geltenden Rechtes. Ein Paradigmenwechsel ist es noch nicht.
Vor allem an den Bischöfen war Kritik laut geworden.
Und ich habe gelernt, dass vielen Bischöfen Gehorsam wichtiger ist als ihr Gewissen. Dass viele von ihnen leichten Herzens Gerechtigkeit gegenüber Betroffenen, Frauen, queeren Menschen zur Disposition stellen, aber niemals ihre Rolle im System Kirche.
Für Irritationen unter den Laien hat gesorgt, dass die Bischöfe nach ihrer Vollversammlung in der vergangenen Woche kurzfristig noch Änderungen verlangt haben an Beschlusstexten, die zum Teil Monate oder gar jahrelang in vielen Debatten erarbeitet wurden. Der Delegierte Ludger Urbig zum Beispiel.
Also ich bin ein bisschen ratlos. Ich bin ein bisschen ratlos und die Bischöfe machen mich ratlos. Sie machen mich wirklich ratlos. Die haben die ganze Zeit gleichberechtigt mit uns allen die Möglichkeit gehabt, den Prozess mitzugestalten und melden sich jetzt in letzter Sekunde mit Dingen, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Die Bischöfe sind offensichtlich nicht auf dem synodalen Weg, sondern sind auf einem eigenen Weg.
Die Verantwortlichen des synodalen Weges sind gleichwohl entschlossen, das Reformprojekt zu einem Erfolg zu bringen. Irmestetter Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ZDK.
Wir wollen diese Kirche zukunftsfähig machen. Wir wollen sie zu einem Ort machen, an dem Menschen gesehen werden. Endlich Menschen, nicht die Kirche.
Der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing hält trotz aller Widerstände, vor allem aus Rom, an der Reformfähigkeit der katholischen Kirche fest.
Diese, meine Kirche, verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist.
Am zweiten Tag der Versammlung stehen weitere heiße Reformthemen auf der Tagesordnung. Unter anderem die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern der Kirche sowie Segnungsfeiern für homosexuelle oder geschieden wieder verheiratete Paare.
Der Blick geht immer nach Rom. Lothar Bauer-Ochse berichtete vom ersten Tag der Synodalversammlung in Frankfurt. Vor dem russischen Angriff lebten in der ukrainischen Stadt Dnipro schätzungsweise 40.000 bis 80.000 Juden. Nach wie vor ist dort die größte jüdische Gemeinde in der Ukraine, obwohl inzwischen viele von ihnen das Land verlassen haben. Bereits früher war die Stadt Dnipro ein Zentrum jüdischen Lebens. Durch den Zweiten Weltkrieg, der Shoah und der jahrelangen antisemitischen Politik der Sowjetunion schrumpfte die Zahl der jüdischen Einwohner von Dnipro empfindlich. Aber nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 erfuhr das jüdische Leben eine Renaissance. Das jüdische Gemeindeleben entfaltete sich, wurde lebendiger mit der Zeit und man brauchte sein Jüdischsein nicht mehr zu verstecken. Judith Leister hat im Anschluss einer Veranstaltung über Dnipro im Jüdischen Museum Berlin mit der ukrainischen Historikerin Tetjana Portonova über die aktuelle Situation der jüdischen Community in der Stadt gesprochen.
That's why we are talking about this miracle of revival.
Deshalb sprechen wir über dieses Wunder einer jüdischen Wiedergeburt zu Beginn der ukrainischen Unabhängigkeit. Und das ist kein Zufall. Es ist eine Kombination der Besonderheiten dieser Stadt, dem Eintreffen von Shmuel Kamenetsky und der Initiative der lokalen Business-Elite. Sie waren bereit, die Entwicklung dieser Gemeinschaft zu unterstützen. Das sagt Tetjana Portnova, die eigentlich Historikerin in Dnipro ist und wegen des Kriegs derzeit als Stipendiatin der Volkswagen-Stiftung in Berlin lebt. Der erwähnte Shmuel Kamenetsky ist der leitende Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dnipro. Kamenetsky kam 1990 aus den USA in die Stadt und hat die durch Krieg und Sowjetzeit dezimierte jüdische Gemeinde mit Unterstützung lokaler Geschäftsleute in großem Stil wieder aufgebaut. Zuerst hätten die Menschen den schwarz gekleideten Chassiden Kamenetsky allerdings angestarrt wie einen Alien, erzählt Portnova.
He said that trams stopped and people were looking out of the window.
Die Straßenbahnen hielten an und die Menschen schauten durch die Fenster, weil sie noch nie zuvor einen traditionell gekleideten Juden gesehen hatten.
Because they never saw a traditionally dressed Jew.
Portnova führt dieses Verhalten darauf zurück, dass Dnipro wegen der Raketenproduktion jahrzehntelang zu den geschlossenen Städten der Sowjetunion gehörte.
When we're talking about Soviet times,
wenn wir über die sowjetische Zeit reden, es war eine geschlossene Raketenstadt. Von den späten 1950er Jahren bis zum Ende der 1980er Jahre durften keine Ausländer hierher kommen. Es gab natürlich Ausnahmen, aber die wurden vom KGB überwacht. Inzwischen hätten sich die Bewohner von Dnipro längst an die vielen orthodoxen Juden in der Stadt gewöhnt, sagt Portnova. Direkt vor der russischen Invasion lebten immerhin 50.000 Juden in Dnipro, einer der größten jüdischen Gemeinschaften in Europa. Dank der vielen Aktivitäten des 2012 eröffneten Menorah-Centers wüssten die Menschen nun viel mehr über jüdisches Leben. In der Sowjetunion wurde die jüdische Tradition noch unterdrückt.
In Soviet time people often hided their identity.
In der Sowjetzeit haben die Menschen ihre Identität oft versteckt. Eines der Ziele in den Jahren der frühen ukrainischen Unabhängigkeit war deshalb die Rückkehr eines Gefühls von Stolz. Nach vielen Jahren der Diskriminierung durch die Sowjets hat sich die Situation jetzt total verändert. Das Menorah Center besteht aus mehreren weithin sichtbaren Türmen, die die Form eines siebenarmigen Leuchters aufnehmen. Das Center beherbergt nicht nur das jüdische Gemeindezentrum samt Schule und Kindergarten, das Tkuma-Forschungszentrum zum Holocaust, einen Verlag, ein jüdisches Museum, einen Koscher-Shop und ein Restaurant. Auch ein Hotel, eine Konzerthalle, eine Galerie und ein Medizinzentrum sind hier untergebracht. Anders als bei jüdischen Einrichtungen in Westeuropa sind Stacheldraht und Security überflüssig.
What's unique about this? It's an open public city space. I can say,
was einzigartig daran ist, es ist ein offener, öffentlicher Stadtraum. Wenn man eine Konferenz abhalten will, kann man die Kongresshalle benutzen.
You can use the conference hall in Menorah.
Vor dem Krieg fanden im Menorah Center Konferenzen mit Historikern aus aller Welt statt. Die jüdische Gemeinde von Dnipro versteht sich als wichtiger Player in der ukrainischen Zivilgesellschaft. Besonders viel Wert wird auf die Schulbildung und die Lehrerfortbildung gelegt.
When this museum appeared, it became an important part of informal school education in Dnipro.
Als dieses Museum eröffnet wurde, war es bald ein informeller Teil der Schulbildung in der Region. Es ist wichtig, dass das KUMA-Forschungszentrum diese Qualifikationskurse für Lehrer anbietet. Sie bringen außerdem Lehrbücher heraus, nicht nur über den Holocaust, aber auch. Diese Bücher ermutigen Lehrer, über die jüdische Geschichte der Region zu sprechen. Das ist Teil unserer Geschichte. So werden wiederum die Schüler dazu angeregt, nationale Gruppen nicht nach ihrer dramatischen oder glorreichen Erfahrung zu trennen. Dadurch ist es etwa gelungen, den Holocaust, der vorher als rein jüdische Angelegenheit angesehen wurde, stärker in die ukrainische Erinnerungskultur zu integrieren. Der größte Unterschied zwischen Dnipro und den meisten anderen jüdischen Gemeinden in der Ukraine besteht jedoch darin, dass diese auch demografisch bedingt schrumpfen, während die Gemeinde in Dnipro auf die Zukunft ausgerichtet ist.
This focus on the future was predominantly due to this work with the younger generation.
Dieser Fokus auf der Zukunft hat vor allem mit der Arbeit für die jüngere Generation zu tun. Was an der jüdischen Gemeinde von Dnipro einzigartig war und ist, ist das perfekte Ausbildungssystem vom Kindergarten bis zur sehr guten Schulbildung. Nicht nur für Juden. Wenn man diese Schule besucht, studiert man Hebräisch, Geschichte und Kultur. Die Yeshiva ist der Stolz von Dnipro.
A pride of Dnipro.
Möglich wurde das Florieren der jüdischen Gemeinde vor allem durch die Unterstützung der beiden jüdischen Oligarchen Ihor Kolomoyski und Gennadi Boholyubow, Begründer und Inhaber der Privatbankgruppe. Kolomoyski wurde 2014 zudem Gouverneur der Oblast Dnipropetrovsk und hatte dadurch großen Einfluss auf die ukrainische Politik nach der Annexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine. Er bezahlte den Aufbau mehrerer Kampfregimenter. Im März 2015 allerdings verlor Kolomoyski seinen Posten in der Regionalverwaltung. Privatbank wurde verstaatlicht. Es gab Korruptionsvorwürfe gegen den Oligarchen in der Ukraine und in den USA. Nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 verließen viele Juden, besonders Frauen und Kinder, Dnipro. Das Menorah Center hat sich unterdessen in ein großes Hilfszentrum für Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten verwandelt. Man unterstützt sie dort auf Wunsch auch bei der Weiterreise in die Westukraine oder ins Ausland. Das Menorah ist jetzt eine Drehscheibe der Freiwilligenhilfe, speziell für jüdische, aber nicht nur jüdische Flüchtlinge aus Donetsk, Luhansk und von der Krim. Dnipro ist heute das ukrainische Zentrum für die medizinische Versorgung der Soldaten, woran die jüdische Gemeinde großen Anteil hat. Unter anderem befindet sich im Menorah Center das Jewish Medical Center, eine führende medizinische Einrichtung der Ukraine. Doch nicht alle können gerettet werden. Dnipro ist leider nicht nur der Ort, wo verletzte Soldaten im Metschnikow-Krankenhaus wieder gesund werden. Es ist auch der Ort, an den die Leichen gebracht werden. Die Friedhöfe werden jetzt größer in Dnipro, wegen dieser schrecklichen Verluste. In der wiederhergestellten alten Synagoge Goldene Rose, die baulich von dem riesigen Menorah Center umfasst wird, beten heute orthodoxe und liberale Juden für alle, die sie in diesem Krieg verteidigen und unterstützen, egal ob Jude oder nicht.
In Synagogues in Dnipro. People are praying for health.
In den Synagogen von Dnipro beten die Menschen für die Gesundheit und das Wohlergehen aller, die sie beschützen. Für die, die jetzt in den Vereinigten Streitkräften der Ukraine kämpfen. Um diese Region zu schützen. Um das Land zu schützen.
Aus Berlin ein Beitrag von Judith Leister. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.